Ich wollte mal speziell auf den Fremdsprachunterricht zu sprechen kommen. Wie viel Liberalität kann man sich denn dabei eigentlich leisten? Also es ist ja eine Sache bei Leuten, die von vornherein, man sagen kann, man kann darüber streiten, ob alles grammatisch korrekt ist, aber die sprechen im Großen und Ganzen, kommen ja klar mit ihrer Sprache, und zu Leuten, die überhaupt erst in die Sprache reinfinden sollen. Wie viel Liberalität kann man sich leisten? Und gleich vielleicht noch im Anschluss daran eine zweite Frage. Welches Deutsch soll denn eigentlich dabei unterrichtet werden? Also wir haben ja schon gesehen, es ist ja oft genug angeklungen, so ein homogenes Deutsch gibt es nicht in der Weise. Es wird in verschiedenen Kontexten verschieden.
Natürlich, also ist es so, dass unsere Studenten genau die gleichen Probleme haben mit Beugungsformen und so weiter. Also das ist natürlich, es kommt davon aus, dass also eine Hauptanliegen der muttersprachlichen Ausbildung darin bestehen sollte, Kompetenzen also gerade in der formalen geschriebenen Varietät zu vermitteln. Dass das mit Normierung und Nichtnormierung nicht immer erfolgt. In England hat man seit langem und auch in den USA also kaum Grammatikunterricht mehr in Schulen. Unsere Studenten werden, wenn sie nach Deutschland kommen, als Schulassistenten immer davon überrascht, dass in den Schulen hier also so viel Grammatik unterrichtet wird, dass die deutschen Schüler also so viel über Grammatik lernen, also das ist, darüber staunen sie. Aber die Misere in der geschriebenen Sprache ist genauso sehr bei uns der Fall, wie bei Ihnen, wie in Frankreich, das hört man überall. Also das ist also irgendwie, also der heutigen, also mit Kulturerscheinung der modernen Welt zu tun, die also eigentlich sprach- und Kultur übergreifend irgendwie wirkt. Und also, ich gehöre einer Generation an, wo man die deutsche Sprache ausschließlich in der schriftlichen Form gelernt hat. Und ich habe noch in sehr guter Erinnerung, dass ich, als ich das erste Mal nach Deutschland gekommen bin, ziemlich ausgelacht wurde deswegen. Also vor allem für das Register, also völlig unpassend gebrauchtes Konjunktiv 1 in der indirekten Rede, nicht die ich nach den Regeln, die ich gelernt hatte, anzuwenden versuchte. Nicht? Also das ist, und das ist also genauso ein Eiertanz, wie Sie vorhin besprochen haben. Also unsere Studenten wollen natürlich nach Deutschland kommen. Sie wollen hier arbeiten. Sie wollen hier also mit Gleichaltrigen sprechen. Und was sie wollen, we want to learn to speak German. Nicht unbedingt to read German, but to speak German. Das heißt, sie wollen mit anderen, das ist letztendlich nur eine Stunde im Flugzeug, also hier rüber zu kommen. Und das machen auch viele bei den heutigen Billigfliegern. Also ist es so, dass wir also dann doch, also von Anfang an davon ausgehen müssen, dass wir sie also auch Kompetenzen in der Alltagssprache vermitteln müssen und nicht nur, also so die normalen gekünstelten Dialoge, die man in viel zu vielen Lehrwerken findet, also eigentlich vorlegen, als ob das Deutsche, also als ob Deutsch hier so gesprochen würde, nicht? Also mit Formen, also die dem englischen Satz entsprechen, die ich vorhin erwähnt habe. Also müssen wir doch also registerbedingt unbedingt, vor allen Dingen also nach den Anfangsstufen, dass man eigentlich sensibel umgeht und die Kompetenzen vermitteln, die Studenten eigentlich möchten. Und es fällt mir bei Lehrwerken der englischen Sprache immer auf, vor allem im fortgeschrittenen Unterricht, dass sie das also ziemlich systematisch machen, also fast ab der ersten Lektion, dass er also zwischen dem normalen Geschriebenen und dem normalen Gesprochenen, ohne dass der normale Gesprochene, wie ich gerade also vorhin gesagt habe, irgendwie als ungrammatisch unkorrekt angesehen wurde. Und das ist also, so ist es so, dass man also eigentlich also auch also von der, dass man die Heterogenität der Sprache also immer im Auge behalten muss.
Ja, vielleicht möchte ich doch noch ein bisschen ergänzen, obwohl meine Erfahrungen in der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache lange zurückliegen. Natürlich ist Ihnen zuzustimmen, dass nun registerspezifisch auch sprachvermittelt werden sollte. Aber was die Liberalität angeht, nach der unser Moderator gefragt hat, ist das Prinzip, was ich auch bei anderen als probat befunden habe, so illiberal wie möglich. Also enge Normen auf jeden Fall im Fremdsprachenunterricht, so eng und so strikt wie möglich, weil die Vermittlung von allen möglichen Varianten oder gar Varietäten die Lernenden in der Regel memotechnisch überfordert. Das heißt, speziell im Anfängerunterricht, das ist einfach eine alte Regel, ganz enge Normen, die Aufweichung beziehungsweise die Vermittlung eben von Varianten und Varietäten, das kommt dann mit der Zeit schon. Aber sonst ist einfach der Lernprozess zu stark behindert.
Ja, wobei das natürlich nicht das Problem löst, welche, was man dann auswählen soll. Also es ist sicher, ich glaube, wir stimmen alle da überein, dass man nicht zu liberal sein soll und alles nebeneinander stellen. Es sind viel zu viele Fässer auf und die Leute verzweifeln. Ich habe das oft genug auch schon mitgekriegt mit Studenten. Aber man kann natürlich trotzdem fragen, vielleicht eine Lösung scheint zu sein, zu sagen, eine mittlere Ebene, was immer das sein mag. Also es ist offenbar eben schlecht, wenn man in Deutsch lernen würde, wie es Thomas Mann zum Beispiel immer geschrieben hat. Also da macht sich jeder eben lächerlich. Gell? Andererseits sollte man vielleicht auch nicht gerade so wie ein Gassenhauer oder so.
Aber um auch für Ihre Frage zu antworten, natürlich also bei, sagen wir, bei den also festen grammatischen Regeln, da sind wir natürlich absolut unnachgiebig. Also mit dem Dativ und so, nicht? Also nicht mit dem Genitiv, wie gestern Vormittag. Aber gerade, Herr Stickel, also ich frage mich, also das ist natürlich ein alter Grundsatz des Fremdsprachenunterrichts, dass man also von einer einheitlichen Varietät ausgehen sollte. Also inwieweit das heutzutage möglich ist, weiß ich nicht, denn es fällt mir gerade aus, wenn das im Englischen möglich ist, denn diese englischen Lehrwerker also machen das also sehr früh diesen Unterschied zwischen dem Englisch, das man dann auf dem Begleitband im Video hört, und das Englisch, das man dann geschrieben sieht. Also da muss man nicht alles auf einmal machen, aber also das also ganz langsam einzuführen, dass man zum Beispiel die Pronomina nicht immer voll aussprechen muss. Und das im Deutschen, also unsere Studenten, das fällt mir immer auf. Es gibt im Deutschen einen sehr klaren Unterschied zwischen dem Zahlwort ein und dem unbestimmten Artikel. Das ist ein Unterschied zwischen ich habe ein Buch gekauft, ich habe ein Buch gekauft. Also diesen Unterschied sind die meisten unserer Studenten absolut unbewusst, weil das Wort gleich auf der geschriebenen Papier steht. Und also das sind gerade solche Sachen, die eigentlich zum relativ früh im Unterricht gehören, also im Fremdsprachenunterricht.
Wir haben vorher schon gehört, dass gerade im Bereich der Justiz es schon sehr wichtig ist, auch noch Normierungen zu haben. Es gibt auch noch andere Bereiche, und da kommen Sie jetzt ins Spiel, in denen sehr viel von Normierung die Rede ist. Nicht nur sprachlicher Art, sondern natürlich auch rein technischer Art, nämlich gerade in der betrieblichen und zwischenbetrieblichen Kommunikation. Wie sind denn da die Bedingungen der Kommunikation? Unterscheiden die sich von der Alltagskommunikation, und welche Konsequenzen hat das? Was wird da erwartet und was verspricht man sich dann auch von eventuellen Normierungen?
Papa, erklär mir, was ist die Welt? Unternehmen sind äußerst vielschichtige Gebilde und auch sehr, sehr spannende Gebilde, wenn man die Chance mal hat, reinzuschauen. Und je nachdem, von welcher Perspektive man auf solche Gebilde schaut, bekommt man ganz, ganz unterschiedliche Phänomene, die mit Sprachregelungen zu tun haben. Das Erste, und das fand ich habe jetzt nochmal nachgelesen im Vorfeld, sehr, sehr spannend. Es gibt eine Regel, und die Regel heißt, je höher der Industrialisierungsgrad, desto höher der Druck nach Normen und Regeln. Also der Regelungsbedarf, und das auch in der Sprache, nimmt zu mit dem Industrialisierungsgrad. Punkt Nummer eins. Wenn man jetzt aus verschiedenen Perspektiven schaut, gibt es nochmal ganz interessante Phänomene. Natürlich sprechen die Leute in Unternehmen auch wie alle anderen Menschen Alltagssprache. Aber was dann noch dazu kommt und wie sie sprechen, hängt ganz, ganz stark ab. Erstens, in welchem Bereich des Unternehmens ist man im Vertrieb? Der Vertrieb ist der Bereich, der am nächsten der Alltagssprache ist, denn da muss ich meinen Kunden und heterogene Kunden erreichen. Oder bin ich zum Beispiel in dem Bereich, wo die Aufträge geschrieben werden, wo es um Eindeutigkeit geht, wo ich den ganzen juristischen Normierungen unterliege etc. Das Zweite ist, es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang von Technikentwicklung, Normierung und Sprachnormierung. Wenn Sie sich mal Deutschland anschauen, 1917 gab es die erste Normierungsbestrebung, das DIN-Institut wurde gegründet, weil während des Ersten Weltkrieges man entdeckte, dass die Waffenproduktion effizienter geschehen musste. Man hat sich dann zusammengeschlossen, hat DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung entwickelt für die Technik und hat dann relativ schnell, und zwar in den 30er Jahren, festgestellt, dass Normierung von Technik ohne die Normierung der Sprache, mit der man über Technik spricht, nicht möglich ist. Seitdem gibt es die Tendenz, dass man vor allen Dingen im terminologischen Bereich normiert Heute gibt es sehr umfangreiche Regelwerke. Die Regelwerke differieren aber nochmal abhängig von dem Bereich der Technik. Es gibt Bereiche, die kommen aus dem Englischen und sind englisch geprägt, und da gibt es zu den englischen Normensystemen noch nicht mal eine deutsche anständige Entsprechung, zum Beispiel in der Informatik, die nun englischsprachig ist. Deutscher Maschinenbau ist deutsch, bleibt deutsch, kommuniziert deutsch, selbst auf DFG-Niveau zu über 70%. Und die haben die Normierung im Wortschatz des Maschinenbaus geprägt, wo jetzt die anderen Stück für Stück versuchen, Entsprechungen fürs Deutsche zu finden. Es gibt Bereiche, die unterliegen unglaublichen Sicherheitsbestimmungen. Denken Sie mal an die gesamte Flugzeugindustrie. In der Flugzeugindustrie ist der Regelungsgrad enorm hoch. Und zwar dort vor allen Dingen natürlich im schriftlichen Bereich, das gilt generell für die ganze Industrie, im Vergleich zum mündlichen. Dort hat man also sehr hohe Standards in der Regelung. Es gibt andere Bereiche, wo diese Regelungen im Augenblick intensiv diskutiert werden, aber lange warten, weil man gar nicht weiß, was man genau regeln muss. Denken Sie an Bereiche wie Bionik, also die Übertragung von biologischen Prinzipien auf den Leichtmetallbau etc., wo man erst versucht, so etwas wie eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und gar nicht weiß, woher übernimmt man Nomenklaturen oder Regelungen. Ein dritter Bereich ist, wenn man jetzt auf dieses ganze Gebilde aus der Sicht der Juristen schaut, dann sagen die Juristen, ja, it depends, textsortenabhängig. Nehmen wir mal an, man nimmt sich sowas wie, man hat ein Produkt, man muss das Produkt dokumentieren. Aus der Sicht des Produktsicherungsgesetzes ist es hochgradig attraktiv, dass man normierte Ausdrücke verwendet, weil dann die Wahrscheinlichkeit auf Fehler durch Vagheit oder konkurrierende Ausdrücke minimiert wird. Aus der Sicht des Produkthaftungsgesetzes, wo das oberste Gebot ist, der Nutzer muss verstehen, was er dort liest, ist es kontraproduktiv, wenn man der Normierung folgt. Da ist das oberste Gesetz, sorgt dafür, dass der andere dich versteht und nicht in der Anwendung einen Fehler macht. Zwei Textsorten, ein Gegenstand, vollkommen unterschiedliche Sicht auf Normen. Wenn Sie jetzt in den Bereich der Arbeitsorganisation und der Wirtschaft gehen, dann haben wir das Prinzip von Taylor, Anfang des 20. Jahrhunderts. Nimm dir einen Arbeitsprozess, zerlege ihn in Komponenten, standardisiere die Komponenten. Wenn du sie standardisiert oder normiert hast, dann kannst du sie automatisieren. Wir haben sowas, was man Industrialisierung der Kommunikation nennt. Das heißt, man versucht in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand an Personal oder Ressourcen, mit möglichst wenig Abweichung und Variation ein möglichst großes Volumen an Kommunikation zu bewältigen. Das sind die Callcenter, die hochgradig normiert sind, von der Wortwahl über die Grammatik, über die Begrüßungsformel bis zur Standardisierung der Frage-Antwort-Sequenzen, Grußformeln etc. Wenn Sie in den Bereich zum Beispiel der Dokumentproduktion gehen, das läuft großflächig halbautomatisch ab. Ein Unternehmen, zum Beispiel eine Versicherung, die 1 Million an Briefe an ihre Kunden schicken will und die es schafft, durch vorfabrizierte Textbausteine, die nach einer bestimmten Syntax zusammengefügt sind. Die Textbausteine bestehen aus Sätzen, die vorformuliert sind in der Struktur, mit Slots, die man mit Listen von Wörtern, die man hinterhängt, füllen kann und auf Situationen abdecken kann. Wenn Sie da sehen, dass man bei 1 Million Texte von einem Bearbeitungsaufwand von 60 Minuten auf 1,5 Minuten kommt und das monetär hochrechnet, dann diskutiert mit Ihnen kein Vorstand mehr über Normierung oder Sinn oder Unsinn von Normierung. Wenn dann allerdings die Beschwerdeabteilung kommt und sagt, ja, wir haben zwar den Aufwand an Geld minimiert im Bereich der Produktion von Kundenbriefen, aber seitdem wir diese Textbausteine haben, die grundsätzlich Wildwuchs haben, die nicht weiter gepflegt werden, die nicht auf die Situation adaptiert werden, die nicht auf den Wortschatz adaptiert werden, die nicht individualisiert werden, steigt unser Aufkommen an Beschwerdebriefen. Und diese Beschwerdebriefe brauchen eben nicht 60 Minuten in der Bearbeitung, die laufen durch die Abteilung. Und wissen Sie, wie viel wir jetzt wieder verlieren, dadurch, dass wir eben sehr geregelt, sehr standardisiert arbeiten und nicht individuell den Kunden ansprechen in seiner Sprache, in seiner Befindlichkeit und tatsächlich mit seinen Fragen? Dann wird auch aus der Sicht des Vorstandes wieder die Sache der Regelung etwas schwierig. Wenn man dagegen dann wieder schaut auf der Ebene der Arbeitnehmer, und das ist jetzt das letzte Beispiel, ich könnte noch ganz viele bringen, dann ist es so, dass der Arbeitnehmer in seinem Sprachgebrauch, in seiner Umgebung sozialisiert wird. Das heißt, er wird vor allen Dingen sozialisiert im mündlichen Bereich, weniger im schriftlichen Bereich. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Verhältnis von Verkehrssprache und von Dialekt. Zum Beispiel die unendlich vielen Arbeitskräfte, die wir aus allen Teilen der Welt hier in Deutschland haben, die werden vor Ort an ihrem Arbeitsplatz von ihren Kollegen sozialisiert. Das heißt, man lernt vom Italienischen, vom Türkischen, vom Arabischen, vom Russischen Bayerisch. Und das im gesprochenen Wort. Das geht ganz gut, aber dann hat man Schwierigkeiten beim Wechsel nach Norddeutschland. Und man hat enorme Schwierigkeiten, wenn man in seiner Arbeit, und es gibt ja auch schöne Untersuchungen, die zeigen, dass man heutzutage nicht mehr arbeiten kann, wenn man nicht schreiben kann. Im Schriftlichen funktioniert es eben nicht. Da werden Sie mit dem Regelwerk der Sprache, der Hochsprache konfrontiert. Noch schlimmer wird es in Unternehmen, die zweisprachig sind, das heißt, die mündlich in der Landessprache kommunizieren, aber die gesamte schriftliche Kommunikation läuft in der Konzernsprache. Siemens, 123 Länder, 123 Sprachen im Mündlichen, aber eine Englisch im Schriftlichen. Und auch dort gibt es nochmal viele Variationen von Normierung und Nichtnormierung. Das ist einfach die Vielfalt. Und trotz allem gibt es immer etwas, wo jeder in jeder Situation, bei jeder Textsorte fragt, wo ist der Prototyp, wo ist mein Orientierungswert und wo weiche ich ab, wo weiche ich nicht ab und welche Konsequenzen hat das für mich? Das heißt, es gibt sowas wie die Suche nach dem Orientierungswert.
Also das hat mich sehr fasziniert, was Sie da vorgetragen haben, weil ich das bisher wirklich nicht so gesehen habe, wie in den verschiedenen Firmenbereichen der unterschiedliche Normierungsdruck auch tatsächlich durch den Firmenzweck bedingt ist. Aber Sie haben es nur kurz angedeutet, kann es sein, dass die, vor allen Dingen die herstellende Industrie, aber auch große Teile des Handels inzwischen eine Entwicklung ist, bei der wir uns als Germanisten sowieso keine Kopfzerbrechen mehr machen müssen. Das heißt einfach die Tatsache, dass große Teile unserer Industrie, Sie haben Siemens erwähnt, längst auf eine andere Sprache umgestiegen sind und die betreffenden Probleme auch der Normierung, der Terminologisierung und so weiter auf Deutsch sowieso nicht zu lösen sind, weil die Frage eigentlich nur ist, wie bringt man den Leuten das bei, wie das auf Englisch zu heißen hat.
Also Nein,
ist nicht ganz so weit.
Das ist unsere Stunde.
Bitte.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich so gute Chancen haben wie noch nie. Es gibt seit 2 Jahren den Versuch, einer Communication Scorecard zu entwickeln. Das ist der Versuch, dass man betriebswirtschaftlich abschätzt, welchen Nutzen die Qualität von Kommunikationsabläufen hat. Und man hat festgestellt, und das freut mich besonders immer wieder im Gespräch mit meinen Kollegen aus diesen Disziplinen und aus der Industrie, man hat festgestellt, dass eben gerade für die Befindlichkeit der Arbeitnehmer die Muttersprache einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Im Mündlichen ist nach wie vor dass die Landessprache das Entscheidende, das ist der Zugang zum Arbeitsmarkt, habe ich Chancen oder nicht. Und das ist auch die Sprache, in der alle informellen Beziehungen, und die sind nun mal auch in der Industrie, das, womit man sein Getriebe schmiert, die menschlichen Beziehungen, das Klima, die Produktivität, das sich wohlfühlen erzeugt. Und da ist immer wieder die Frage, wo können Sie uns helfen, wo können Sie uns beraten? Ganz, ganz großer Beratungsbedarf besteht im schriftlichen Bereich und da ist auch unsere Hilfe explizit gefragt. Wie kann man es zum Beispiel schaffen, dass man sinnvolle Regelungen trifft, situationsadäquate, zielgruppenadäquate, aufgabenadäquate, gegenstandsadäquate? Und da ist unser Know-how gefragt.
Nur eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt auch dringenden Normierungsbedarf in Bereichen mündlicher Kommunikation. Nämlich in dem Feld, das man als High-Risk-Communication bezeichnet. Cockpit, Operationssaal und so weiter. Und da ist ja auch einiges im Gange. In der Nähe von Wuppertal überlegen sich Krankenhäuser zum Beispiel unter gewisser Mitwirkung von uns, wie sie bestimmte Kommunikationsabläufe im Operationssaal tatsächlich direkt normieren können, da sie schlechte Erfahrungen mit diesem normlosen Durcheinandergerede oder auch mit der rein gestischen Kommunikation, die im Operationssaal manchmal üblich ist, gemacht haben. Das nur als Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben.
Vielleicht nur ein ganz kurzer Nachtrag. Ein ganz interessantes Gebiet ist auch, dass eine Frage der Praxis ist, wie kann ich auf der einen Seite sowas wie eine Regelung entwickeln, eine Struktur, eine Vorgabe, eine Norm? Und wie kann ich diese Norm in der Ausführung möglichst individuell wirken lassen? Beispiel Gespräch am Telefon, Callcenter, aber auch zum Beispiel, wenn ich einen Text, vorgefertigten Text habe, wie kann ich ihn individuell auf meinen Adressaten abstimmen? Also wie ist das Verhältnis von Individualisierung und Normierung? Und wie bekomme ich das in ein gesundes Verhältnis?
Zum Thema Normierung vielleicht noch der eine Aspekt, der in der Schule eine große Rolle spielt. Das ist das Abgleiten in Gossensprache, hat man früher gesagt, Fäkalsprache, wo die Schüler dann argumentieren, so spricht man jetzt. Und dann natürlich die Frage ist, soll man das jetzt hinnehmen, weil man jetzt so spricht? Oder wo setzen wir die Grenzen von solchen, ja auch kulturell, multikulturell bedingten sprachlichen Verhaltensweisen? Also hier ist ein Normierungsproblem der Schule erst im Entstehen, noch nicht gelöst.
Wir können resümieren, also es gibt Bereiche, in denen man noch drüber reden muss, ob da normiert werden muss oder nicht. Aber ich bin ganz sicher, in dem, was Herr Jakobs gerade genannt hat, im Cockpit oder im Operationssaal, werden wir alle übereinstimmen, dass das zweifellos sinnvoll ist. Ich hätte das nämlich extrem ungern, wenn die sich nicht verständigen können.
Im OP ist es noch nicht. Im OP gibt es noch keine...
Gibt es noch nicht, aber es ist sehr angemessen und sicher der Bereich, in dem es am ehesten passieren soll, Cockpit und Operationssaal.